Guten Morgen zusammen. Was für ein herrlicher Sonntagmorgen. Die Kraft Gottes ist mitten unter uns und wie gut, dass du gekommen bist heute Morgen, damit wir gemeinsam Gott alle Ehre geben. Es freut mich von ganzem Herzen, wenn Menschen eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung treffen, um immer mehr in das Bild Gottes hineinzuwachsen. Es freut mich, wenn Menschen sich aufmachen, Schritte tun, auf eine Reise begeben in den Plan Gottes hinein. Jeder von uns ist ja irgendwie auf einer Reise, auf der sogenannten Lebensreise. Unsere erste Reise beginnt schon mit der Geburt. Raus aus dem kuschelig warmen Bauch der Mama, hinein in eine Welt hinein, wo es hier und da eher kalt, ungemütlich und rau ist. Aber eigentlich sind Reisen etwas Wunderschönes. Darf ich mal fragen, wer hat die Reiseplanung für dieses Jahr schon abgeschlossen? Wow, einige. Wer ist noch mittendrin? Auch einige. Wie gesagt, eine Reise ist etwas Wunderschönes. Eine Reise sollte immer gut durchdacht und gut geplant sein. Bevor Markus und ich uns auf eine Reise begeben, fragen wir uns natürlich als allererstes, wo geht es eigentlich hin? Und die zweite Frage, die wir uns stellen, ist, was benötigen wir alles für diese Reise? Als wir das erste Mal nach Madagaskar geflogen sind, da hatte ich gefühlt eine riesengroße Reiseapotheke mit dabei. Und der Koffer war zur Hälfte gefüllt mit Desinfektionstücher, Desinfektionssprays, Moskitosprays und noch vieles mehr. Oft gibt es auf unserer Reise einen Plan, um gewisse Parameter abzustecken. Also wann und wo finden welche Gespräche statt? Wo dürfen wir predigen, das Wort Gottes weitergeben? Und ganz egal jetzt, ob es eine Urlaubsreise, eine Geschäftsreise oder eine Missionsreise ist, jede Reise sollte gut durchdacht und gut geplant sein. Und auch für unsere Lebensreise bereiten wir uns ja immer wieder darauf vor, oder? Wir fragen uns, sind wir noch im Plan Gottes? Sind wir auf Kurs? Oder habe ich vielleicht viel zu viel Gepäck mit dabei? Muss ich vielleicht Gepäck abladen? All das sind Fragen, die uns beschäftigen. Wir stolpern ja nicht von A nach B ins Ungewisse hinein. Auf unserer Missionsreise vor 2 Wochen zu Shani und Jasmina ist mir eine Bibelstelle enorm wichtig geworden. Sie ist mir so richtig ins Herz gefallen. Diese Bibelstelle hat mir Kraft und Mut gemacht, überhaupt diese Reise anzutreten. Weil wer mich etwas näher kennt, der weiß, dass ich nicht gerne fliege. So in ein Flugzeug hineinzusteigen, kostet mich immer sehr viel Überwindung. Und dann auch noch eine so lange Reise. 12 Stunden im Flugzeug, das fordert mich so richtig heraus. Aber die Bibelstelle aus Markus 16, die Verse 15 bis 18, die hat mir Mut gemacht. Dort heißt es, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen in den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Das ist der Auftrag von Jesus an seine Jünger. Diese Worte sagte er, nachdem er am 3. Tag auferstanden ist und er nochmal seinen Jüngern begegnete, bevor er zu seinem Papa in den Himmel gegangen ist. Gehet hin in alle Welt. Und ja, das hat mir Mut gemacht. Das hat mir Kraft gegeben. Aber ich weiß auch, dass wir für unsere Lebensreise immer wieder die übernatürliche Kraft Gottes benötigen, weil der Weg ist immer zu weit. Wir können für unsere Lebensreise alles dabei haben. Wir können alles gut planen, aber ohne die göttliche Versorgung, ohne die Auferstehungskraft von Jesus schaffen wir es nicht. Aufbruch im Gebet, das ist die Predigtserie, in der wir uns gerade befinden. Und im ersten Teil, da ging es um Heilung. Am letzten Sonntag haben wir uns die Kraft des Fastens näher angeschaut. Und an der Stelle möchte ich nochmal allen von ganzem Herzen Danke sagen, die sich mit eingeklinkt haben, mit Fasten, mit Gebet. Das war so eine starke Zeit. Vielen, vielen Dank euch. Und heute lautet der Titel dieser Predigt: Die übernatürliche Kraft im Abendmahl. Und dafür möchte ich gerne beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du einen wunderbaren Weg für uns vorbereitet hast und dass du uns auf unserer Lebensreise immer wieder begegnen möchtest mit deiner Kraft, mit deiner Auferstehungskraft. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du es segnest. Alles Lob gebührt dir. Amen. Gehen wir noch mal ganz kurz zurück nach Golgatha. Nachdem Jesus gekreuzigt wurde, nahmen sie den Leichnam und legten ihn in eine Grabkammer. Am dritten Tag, ganz früh am Morgen, sind die Frauen zu der Grabstätte gelaufen. Sie wollten Jesus mit den wohlriechenden Ölen salben. Doch mit Erschrecken stellen sie fest, der Grabstein war weggerollt und die Grabstätte war leer. Am selben Tag haben sich zwei Jünger aufgemacht und sind nach Emmaus gelaufen, einem Dorf, das circa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt war. Und unterwegs hatten sie sich über die Ereignisse der letzten Tage unterhalten. Und während sie sich so unterhielten, da kam Jesus und er ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Und Jesus fragt sie: Worüber sprecht ihr da gerade? Und die Jünger blieben traurig stehen und verwundert sagte Kleopas, einer von den zwei: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen in den letzten Tagen weiß. Was meint ihr? Fragte Jesus. Das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder konnte das im Volk an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der versprochene Retter von Gott ist, der Israel befreien wird. Es sind nun schon 3 Tage vergangen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen. Aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten, dass ihnen ein Engel erschienen sei. Jesus lebt! Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu den zwei: Wie wenig versteht ihr doch? Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt hatten? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Findet sich vielleicht der ein oder andere gerade in dieser Geschichte wieder? Du kannst all das gar nicht glauben. Jesus erklärte ihnen, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird. Von den Büchern Mose angefangen bis hin zu den Propheten. Und inzwischen waren sie kurz vor Emmaus angekommen. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Aber die Jünger drängten ihn: Bleib bei uns, es ist spät und es ist auch schon dunkel geworden. Und Jesus ging mit ihnen ins Haus. Und als sie gemeinsam zu Abend gegessen hatte, nahm Jesus das Brot. Er dankte und er brach es in Stücke. In diesem Moment wurde den Jüngern die Augen geöffnet. Es war Jesus. Aber im selben Augenblick verschwand er. Und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten: Hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns ging und er uns die Heilige Schrift erklärte? Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren die 11 Jünger und andere Freunde von Jesus zusammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt: Der Herr, er ist tatsächlich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Daraufhin erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war. Und sie den Herrn erkannt hatten, als er für das Brot dankte und er es in Stücke gebrochen hatte. So steht es im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 13 bis 35. Die Erzählung von den Emmaus-Jüngern ist eine sehr eindrucksvolle und auch eine sehr berührende Geschichte. Die zwei Jünger waren auf dem Weg in das nächste Dorf. Ich finde, Aufbruch ist einer der schönsten Momente bei einer Reise. Erfüllung und Erwartung fließen ineinander. Endlich geht es los. Jede Reise, sie ist spannend, sie steckt voller Überraschungen und Abenteuer und wir wissen nicht, was alles uns begegnen wird. Und ich glaube, dass Gott sich freut. Er sehnt sich danach. Er wünscht es sich, wenn Menschen aufbrechen, wenn Menschen losgehen im Auftrag Gottes, seinen Auftrag umsetzen. Geht hin in alle Welt, nicht stehen bleiben. Gott hält für uns viel mehr bereit. Wir sind nicht für den Stillstand geschaffen. Wir wurden für die Bewegung gemacht. Heute Morgen möchte ich uns alle ermutigen: Bleibt nicht stehen, sondern geh weiter. Suche den nächsten Schritt. Suche die nächste offene Tür, die nächste göttliche Gelegenheit. Und du wirst immer wieder erleben, wie Gott dir alles gibt, was du an Kraft und Weisheit für deine Lebensreise benötigst. Bleib dran mit Gott, was er dir aufs Herz gelegt hat. Und du darfst davon ausgehen, dass das Beste in deiner Zukunft auf dich wartet. Und ihr lieben Täuflinge, was für eine geniale Entscheidung, dass ihr euch heute habt taufen lassen. Aber bleibt da nicht stehen, sondern sucht die nächste göttliche Gelegenheit. Bleibt in Bewegung. Gott wünscht sich das, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Aufbrechen können wir in vieles. Aber es ist wichtig, dass wir im Plan Gottes sind, weil er den besten Plan für dich vorbereitet hat. Ich wusste, dass ich in Madagaskar einen Auftrag haben werde. Am Mittwoch war ich eingeteilt, im Frauengefängnis zu predigen. Und im Vorfeld hatte ich mir viel Gedanken gemacht, wie wird das wohl sein? Und wir fuhren dahin, wir hatten Bananen mit dabei, Brötchen und wir gingen durch das Tor. Und es hat sich vor mir ein Bild geöffnet, voller Schrecken. Voller Schrecken. Ein Gefängnis mit ca. 3000 Frauen, Platz aber nur vielleicht für 800, 900 Frauen. Alles dicht gedrängt. Frauen, die zum Teil ihre Kinder mit dabei hatten, Babys auf dem Arm getragen haben. Manche Frauen haben gekocht, manche haben gestrickt, gehäkelt. Dazwischen liefen Hühner, Enten und ich sah in so viele Gesichter der Hoffnungslosigkeit, Angst. Und ich war tief berührt. Und ich war froh und ich war dankbar, dass ich den Mut hatte, dass ich die Kraft hatte, ins Flugzeug zu steigen, um diesen Frauen die frohe Botschaft erzählen zu dürfen. Dass ich ihnen mitteilen durfte, wie sehr Jesus sie liebt. Dort im Gottesdienstsaal war die Herrlichkeit Gottes zu spüren. Am Ende der Predigt hatte ich die Frage gestellt, wer Jesus heute in sein Leben einladen möchte. Und alle Hände gingen nach oben. Alle Hände gingen nach oben. Und ich hatte diesen Frauen versprochen, dass wir auch hier im Gospelhaus immer wieder für sie beten werden. Was mich auch tief beeindruckt hat, war, als wir bei einer Essensausgabe waren. Da wurde Essen für die Schüler ausgeteilt. Und ein Mädchen hatte ich erkannt. Ich dachte, ich habe sie schon mal fotografiert, 2015. Und ich fragte unsere Missionarin, die Jasmina, kann es sein, dass das ein und dasselbe Mädchen ist? Und sie sagte, du hast recht, das stimmt. Das war sie 2015 in der Grundschule und das jetzt in der nächsthöheren Schule. Und wisst ihr, ich war einfach froh und dankbar, die Entwicklung in ihrem Leben sehen zu dürfen. Ich bin dankbar, dass wir eine Gemeinde sind, die der Not begegnet und nicht wegschaut. Vielen Dank. Warum die Emmausjünger sich auf den Weg gemacht haben, wissen wir nicht wirklich. Aber klar ist, dass sie sich von Jerusalem, dem Ort der Verheißung, entfernt haben. Vielleicht dachten sie, so, das war's. Jesus, der versprochene Retter, er ist nicht mehr da. Es macht keinen Sinn mehr, noch in Jerusalem zu bleiben. Wir gehen. Auf welchem Weg befindest du dich gerade? Bist du noch im Plan Gottes? Oder ist da vielleicht eher Stillstand in deinem Leben? Läufst du vielleicht gerade eher weg, so wie die Jünger? Die Jünger, sie waren enttäuscht. Ihre ganze Hoffnung, ihren Glauben haben sie auf Jesus gesetzt, aber jetzt war er nicht mehr da. Sie waren erschöpft. Ich glaube, sie kamen mit der ganzen Situation nicht mehr klar. Lasst uns mal folgende Verse lesen. Lukas 24. Also Jesus ging mit ihnen. Vers 16. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Sie waren blind vor lauter Frust. Vers 17. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen. Sie waren traurig. Vers 21, dabei hatten wir gehofft, dass er, der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind nun schon 3 Tage vergangen. Da war so viel Hoffnung in ihnen. Und jetzt waren sie hoffnungslos. Vers 22, und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt, die zu uns gehören. Sie waren beunruhigt. Und dann der letzte Satz im Vers 24, aber Jesus haben sie nicht gesehen. Kennst du das? Blind vor lauter Frust, traurig, hoffnungslos, beunruhigt. Du kannst Jesus in deinem Leben nicht mehr spüren. In den Worten der Jünger, da spürt man so viel Hoffnungslosigkeit, so viel Verzweiflung, so viel Enttäuschung. Sie gehen wie 2 Menschen, die alles verloren hatten. Wer enttäuscht ist und wer denkt, er hat alles verloren, ich habe versagt, der ist bei diesen 2 in bester Gesellschaft. Die Jünger, sie gehen von Jerusalem weg, sie flüchten. Aber wisst ihr, selbst als sie sich von Jesus entfernten, ist er dennoch an seiner Seite, auch wenn sie ihn zunächst nicht erkannten. Und geht es dir manchmal ganz genauso? Wir gehen, wir sind auf unserer Lebensreise und ja, wir machen hier und da negative Erfahrungen. Das sind Enttäuschungen, das sind Verletzungen, da ist Trauer. Wir haben keine Kraft mehr, wir sind erschöpft, müde und kommen an unsere Grenzen und wollen am liebsten davonlaufen. Aber genau in diesen Zeiten ist Jesus Christus an unserer Seite. Er verlässt uns niemals. Er, der auferstandene Christus, er geht mit uns und er bleibt bei uns und er hat immer ein offenes Ohr für unsere Not, für unsere Sorgen, für unsere Klagen. Diese Geschichte ist wie ein Spiegel. Vielen Menschen geht es, wie gesagt, manchmal ganz genauso. Sie erkennen Jesus nicht in ihrem Leben, auf ihrer Lebensreise. Und doch ist er da. Er ist an unserer Seite und er möchte Gemeinschaft mit uns. Schau, Jesus begegnet den Jüngern, als sie sich von Jerusalem entfernt hatten. Und dann erklärte er ihnen die ganze Schrift, von den Büchern Mose angefangen bis hin zu den Propheten. Und inzwischen waren sie kurz vor Emmaus angekommen. Und Jesus tat so, als würde er weitergehen wollen. Aber die Jünger, sie drängten ihn, bleib doch bei uns. Es ist spät und es ist dunkel geworden. Und dann beim Abendessen, da nahm Jesus das Brot. Er dankte und er brach es in Stücke. Und in diesem Moment wurde den Jüngern die Augen aufgetan. Es war Jesus. Jesus begegnet den Jüngern in ihrem Schmerz, in ihrer Kraftlosigkeit. Und dann nimmt er das Brot und er bricht es. Seit Jahrhunderten feiern Menschen auf der ganzen Welt das Abendmahl. Jesus hat es eingesetzt und er ermutigt uns, wann immer wir das Brot essen und den Wein, den Traubensaft trinken, sollen wir uns an ihn erinnern. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Der erste Satz. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten. Das passiert nicht automatisch. Da wird man nicht hineingeboren, sondern da geht eine Entscheidung voraus. Und wenn du heute das erste Mal da bist und diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann lade ich dich ein, in wenigen Minuten diese Entscheidung zu treffen, Jesus in dein Leben einzuladen. Aber das Abendmahl ist nicht nur ein Akt der Erinnerung an das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, sondern Gott wirkt darin mit seiner einzigartigen Kraft. Das Abendmahl wird unseren Glauben und unsere Beziehung zu Jesus voranbringen. Denn das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, sein Tod und seine Auferstehung, wird durch das Abendmahl nahbar und in uns lebendig. Wenn wir seine Tat für uns in Anspruch nehmen, dann stellt sich Gott zu uns. Wenn wir immer mehr verinnerlichen, was das bedeutet, wird diese Auferstehungskraft in uns sichtbarer. Und das auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Unser Glaube wird gestärkt. Schau, geht hin in alle Welt. Und die Zeichen werden aber denen folgen, die glauben. Heilung geschieht, Wunder werden freigesetzt und der tiefe, der übernatürliche Friede Gottes macht sich in uns breit. Im Abendmahl können wir die übernatürliche Kraft Gottes erleben. Jesus bezieht sich im Abendmahl auf das Passafest. Das Passafest erinnert an den Auszug aus Ägypten. Ein Lamm ohne Fehler wurde anstelle der sündigen Hausbewohner geopfert. Und mit dem Blut des Lammes wurden die Türpfosten und Oberschwellen des Hauses bestrichen. Dies war das Zeichen, das die Einzelnen rettete. Und genau so starb Jesus, damit wir Rettung finden können. Schau, die Jünger, sie sollten das Passamahl vorbereiten. Und sie haben alles genau so gemacht, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Und während dem Essen nimmt Jesus das Brot. Und er dankte und er brach es in Stücke. Und er sagte, dies ist mein Leib, den ich für euch hingegeben habe. Danach nimmt er den Kelch und wieder dankte er und sprach, das ist mein Blut, das vergossen wird zur Vergebung aller Schuld und Sünde. Jesus, er war genauso wie dieses Passahlamm, ohne Fehl und Tadel. Und er gab sich für uns sündige Menschen hin. Jesus Christus starb, damit wir eine Chance haben, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Im Abendmahl erleben wir die übernatürliche Kraft Gottes. Zum einen erinnern wir uns im Abendmahl, was er für uns getan hat. Aber es ist auch ein Gemeinschaftsmahl. Wir feiern Gemeinschaft im Blut und im Leib Christi. Wir feiern miteinander das Abendmahl. Das Abendmahl wurde hauptsächlich in den Häusern gefeiert, so wie wir das auch im Gospelhaus tun. In den Häusern, in den Kleingruppen feiern wir das Abendmahl. Wir brauchen das Abendmahl für unsere Lebensreise, weil der Weg, er wird immer zu weit sein. Dein Lebensweg ohne die übernatürliche Versorgung von Gott ist zu weit. Aus menschlicher Kraft können wir das gar nicht schaffen. Wir brauchen auf unserer Lebensreise immer wieder die Auferstehungskraft von Jesus Christus. Schon in der Mitte unserer Madagaskar-Reise wurden wir krank. Und wir hatten so aufgepasst. Aber es hatte uns mit Magen-Darm erwischt. Und uns war schwindelig. Immer wieder mussten wir uns hinsetzen. Am Tag der Abreise waren wir morgens bei der Heli-Mission. Und wir hatten uns so gefreut, Anna und Chris zu sehen. Mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Aber wir saßen nur an der frischen Luft. Wir konnten uns nicht halten. Abends wurden wir dann an den Flughafen gebracht und auch dort, mir war es so schwindelig, ich hatte den ganzen Flughafen gesehen, verschwommen und alles hatte sich gedreht. Dort am Schalter, da bin ich auch gerade so zusammengebrochen, bin dann wieder aufgestanden und irgendwie bin ich ins Flugzeug. Der Flug erging einigermaßen. Aber hier angekommen und wir waren immer noch krank. An dem Sonntag nach diesen beiden Gottesdiensten sind wir nach Hause. Und dann haben wir als Ehepaar das Abendmahl gefeiert. Wir haben uns erinnert, was Jesus für uns getan hat. Und er kam mit seiner Kraft, mit seiner Auferstehungskraft in unser Leben hinein. Und von Stunde zu Stunde und von Tag zu Tag ging es uns besser. Wir haben neue Kraft bekommen. Und wisst ihr, wir waren nicht nur krank aufgrund von Magen-Darm. Allein der Not zu begegnen, so viel Elend zu sehen, das macht auch etwas mit der Seele. Auch das muss man erstmal verarbeiten. Geht hin in alle Welt. Und verkündet die frohe Botschaft. Gott freut sich, wenn wir gehen, wenn wir uns aufmachen. Aber genauso ist es ihm wichtig, dass wir auch mal eine Pause einlegen. Platz nehmen, zur Ruhe kommen. Jesus einladen, mit ihm Gemeinschaft haben. Dass wir uns erinnern, was er für uns am Kreuz vollbracht hat. Das Abendmahl zu uns zu nehmen, damit er uns mit seiner Auferstehungskraft begegnet. Pause. In der Bibel heißt es auch Sela. Sich erinnern, was er für uns am Kreuz getan hat. Und lasst uns Jesus als Beispiel nehmen. Er selbst hat sich immer wieder zurückgezogen zum Gebet. Er selbst hatte immer wieder Gemeinschaft mit seinem Papa. Und das ist auch wichtig in unserem Leben. Innehalten, Gemeinschaft mit ihm haben. Und dafür möchte ich gern heute Morgen beten. Wenn du gekommen bist und du brauchst neue Kraft, die übernatürliche Kraft Gottes, seine Auferstehungskraft, dann lade ich dich ein, in wenigen Minuten nach vorne zu kommen. Unser Gebetsteam macht sich jetzt schon bereit und sie möchten gerne für dich beten. Und im Anschluss hast du die Möglichkeit, rechts oder links das Abendmahl zu dir zu nehmen und diese übernatürliche Kraft Gottes zu empfangen. Aber vorab möchte ich fragen, wer heute Morgen gekommen ist, um Jesus Christus in sein Leben einzuladen, dass er dir alle Schuld und alle Sünde vergibt, dass er dich reinwäscht, damit du wieder weiß wie Schnee wirst. Und das ist so ein heiliger Moment und ich möchte dich einladen, die Augen zu schließen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft, die du uns heute Morgen schenken möchtest. Danke, dass du diesen Weg auf dich genommen hast. Dass du alle Schuld auf dich genommen hast, damit wir frei sein können, rein sein können. Und ich möchte heute Morgen dich fragen, möchtest du heute Morgen Jesus in dein Leben einladen? Möchtest du ihm deine Hand entgegenstrecken? Der Himmel erfreut sich. Und ich würde mich freuen, wenn du mir auch ein kurzes Zeichen gibst, damit ich für dich beten kann. Danke. Wow. So viele Hände, die nach oben gehen. Es ist wirklich ein persönlicher Moment und ich möchte einfach auch noch mal Raum lassen. Ich schaue auf der Galerie. Danke. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich lade euch ein, aufzustehen. Gemeinsam wollen wir ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Dass du dein Blut vergossen hast um meinetwillen. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Vergib du mir alle Schuld und Sünde. Ich will dir folgen, deinen Auftrag ausfüllen. Amen. Und Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass ich für all die Entscheidungen, dass ich sie segnen darf, jeden einzelnen Menschen. Und dass sie weiter immer wieder dich suchen, nicht stehen bleiben, sondern weiter Schritte tun. Und wenn du heute Morgen jetzt gekommen bist und du brauchst diese übernatürliche Kraft Gottes, dann komm nach vorne. Das Gebetsteam darf sich bereit machen. Sie beten gerne für dich. Ich danke dir, Jesus, dass du jeden Menschen von uns wieder neu füllst. Dass du jeden wieder neu füllst mit Kraft und mit Stärke, damit wir vorangehen können, damit wir deine frohe Botschaft weitergeben dürfen. Ich danke dir für deine Liebe, für deine Zuversicht, Vater im Himmel. Danke, dass du derjenige bist, der uns niemals alleine lässt, der uns auch begegnet in unserer Not, in unserem Schmerz. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Amen.